Alex, freue mich, dass wir uns wieder sehen.
Hi Caroline, mich freut es auch total und mich freut es auch deswegen, weil wir heute an einem besonderen Ort sind. Wir sind da auf der Naturwissenschaftlichen Fakultät und ich habe das als wir uns heute getroffen haben, schon gesagt, das war einer meiner älteren Studienplätze da. Ich habe da studiert, insgesamt, ich will jetzt gar nicht sagen, wie viele Semester.
Muss ja nicht sein.
Aber wir sind jetzt wieder da und wir sind im Fachbereich Psychologie.
Und zu Besuch bei einer Schlafforscherin, und zwar Kerstin Hüdelmoser.
Ja, genau. Hallo,
schön,
Kerstin.
Dass wir da sein dürfen, danke.
Herzlich willkommen.
Cool. Wie bist denn du, steigen wir gleich ein in die Materie, wie bist denn du zu diesem spannenden Thema gekommen?
Ich habe 1999 zum Studieren hier angefangen an der Uni Salzburg und ich hatte dann das Vergnügen, dass wir 2002 eine Einladung bekommen haben, dass wir hier ein Schlaflabor aufbauen dürfen. Mein damaliger Professor, der Professor Klimisch, war Gedächtnisforscher und er wurde im Rahmen eines großen Forschungsprojektes rekrutiert, sozusagen beim Thema Schlaf und Gedächtnis mitzumachen. Und das Schlafthema war jetzt nicht so sein Favorite und da wurden dann ich und der Kollege Schabus sozusagen eingeladen, wollt ihr da mitmachen? Ich war damals Masterstudentin, der Manuel war damals Doktorand und wir haben eben hier das Schlaflabor aufbauen dürfen. Ich habe dann meine Masterarbeit dazu geschrieben, der Manuel sein Doktorat und in Wirklichkeit sind wir seit 20 Jahren eben hier picken blieben sozusagen und forschen eben zu diesem spannenden Thema.
Sehr cool.
Schlafst du selber gut?
Ich schlafe gut, ich habe einen 3-jährigen Sohn, das heißt, mein Schlaf-Wachrhythmus ist auch ein bisschen durcheinander, aber prinzipiell schlafe ich eigentlich recht gut, ja.
Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man schon so viel weiß über das Thema, gell, dass man dann noch selber im Privatleben vielleicht dann noch sensibler drauf ist.
Man ist sicher sensibler, man weiß auch eben, dass es vielleicht nicht so gescheit ist, wenn man sich mit einem kleinen Sohnemann um 7 niederlegt und dann um 10 wieder aufsteht und bis um 1 arbeitet und das 3 Jahre lang, weil man sich da dann wirklich einen blöden Schlaf-Wach-Rhythmus aneignet. Das heißt, man weiß, aber man ist dann halt auch oft nicht schlau genug, das umzusetzen, was man halt auch in der Forschung sozusagen kennenlernt, genau.
Aber eher spannender Bereich, wenn du jetzt gerade irgendwie Kleinkinder ansprichst. Also man versucht ja den Kleinkindern quasi schon irgendwie einen guten Schlafrhythmus anzueignen. Da legt man ja quasi wirklich schon so den Weg, den ebnet man da quasi für den jungen Menschen. Wie siehst du das? Also macht man da im Prinzip aktuell vielleicht da ein bisschen was falsch? Also kriegst du das mit so bei dir im Umfeld, irgendwie bei Kindern etc.? Ich persönlich nämlich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ah, der Kleine, die Kleine schläft nicht und so weiter. Und dann hört man aber oft auch, dass irgendwie da vielleicht von den Eltern so ein bisschen falsch initiiert wird, das Ganze. Wie siehst du das?
Also es ist sicher was, das Thema Schlaf, was man eben als kleines Kind, also auch schon als Baby einfach lernen muss. Ich behaupte sogar, dass man es als Kind noch ganz gut lernt und da die meisten Eltern auch ein gutes Gefühl dafür haben. Aber man verlernt es dann gerade so im Jugendalter auch wieder, wenn man eben so selber versucht, eben das zu steuern. Was heutzutage ein großes Problem ist, sind eben die ganzen Medien. Das heißt, es wird ja auch schon beim Babys und bei Kleinkindern das Smartphone zum Einschlafen eingesetzt, ja, was natürlich ein super Blödsinn ist. Aber wie du richtig sagst, also man lernt es und je besser ich es als Kind und Jugendlicher kann, desto besser ist es natürlich dann auch im Erwachsenenalter. Aber man kann, es ist nie zu spät, das heißt, ich kann dann mir einen guten Schlaf-Wach-Rhythmus natürlich dann auch zum späteren Zeitpunkt aneignen. Genau.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, ihr habt da ein Schlaflabor aufbauen dürfen, wie kann man sich sowas vorstellen?
Also es ist mal so zu sagen, dass wir hier an der NAVI in Salzburg, wir sind ein Labor, das nur mit gesunden Klienten arbeitet. Das heißt, wir sind jetzt kein klassisches Schlaflabor, wo Personen herkommen, die Schlafstörungen haben. Bei uns ist es so, wenn bei uns Schlafstörungen wirklich auftauchen, also wir haben meistens eine Gewöhnungsnacht, das heißt, die Versuchspersonen kommen zu uns und dürfen sich dann mal alles anschauen. Schlaflabor heißt auch, mit verschiedensten Sensoren zu schlafen. Das heißt, es werden auf dem Kopf verschiedene Kabel angebracht, damit wir eben die Gehirnaktivitäten messen können. Und falls da dann eine Schlafstörung auftaucht, dann würden wir die eben weiter verweisen in die Klinik. Aber wir sind wirklich interessiert am gesunden Gehirn. Also uns interessiert quasi, wie eben neu gelernte Gedächtnisinhalte abgespeichert werden. Das heißt, ich lerne am Tag irgendwas, Fußball spielen, jonglieren, Vokabeln. Und wir schauen dann quasi, was passiert im Gehirn, während diese neuen Inhalte dann abgespeichert werden.
Cool.
Genau. Und dafür kommen die Versuchspersonen, kommen zu uns ins Labor, werden verkabelt, lernen dann irgendwas und dann dürfen sie bei uns schlafen. Mhm. Zum Teil, also jetzt gerade die Studien, die wir aktuell laufen haben, die zwei großen, da schlafen die Klienten zu Hause. Das heißt, die kommen zu uns und machen da die Lernaufgaben, mhm, und dürfen aber dann zu Hause ambulant schlafen. Das heißt, da haben wir eben so ein kleines Gerät, mit dem sie nach Hause gehen können. Einfach, weil die Zielgruppe junge Frauen, die schwanger sind, die, okay, beobachten wir über 12 Monate hinweg. Das heißt, die sollen, also am Anfang ist es noch egal, aber dann gerade in der höheren, mhm, Schwangerschaft und vor allem, wenn dann auch das Baby da ist, ist es natürlich besser, wenn die zu Hause schlafen dürfen. Und grundsätzlich wissen wir natürlich auch alle, dass wir in der gewohnten Umgebung natürlich besser schlafen als wie bei uns, mhm, im Labor. Und die zweite Gruppe, das ist eine Studie, wo es um Schlaf und motorisches Lernen geht. Da haben wir ein älteres Klientel, also da untersuchen wir 65- bis 80-Jährige. Mhm. Und auch bei denen ist es natürlich so, ist eh schon schwierig, dass man da Versuchspersonen bekommt. Und wenn es dann noch heißt, sie müssen hier im Labor schlafen, da ist dann immer doch eher, ich muss auch dazu gleich sagen, wir seit 20 Jahren gibt es uns und ich glaube, ich habe 2, 3 Versuchspersonen gehabt, die wirklich abgebrochen haben, mhm, und gesagt, okay, haben, ich mag da nicht schlafen. Also man stellt sich dann auch immer wilder vor, als wie es eigentlich ist. Also man schlaft eigentlich eh ganz gut bei uns.
Kleiner Hotelbetrieb, schon die Navi da in dem Fall.
Ja, schon. Also wir haben 3 Betten sozusagen. Das heißt, so wir könnten 3 parallel testen, genau.
Sollen wir gleich da bleiben,
Karin? Und dann mit, genau, Frühstück und so.
Ja, Frühstück gibt es bei uns dann meistens leider keins, weil das ja auch standardisiert sein muss, weil das ja auch den, okay, den, ja, Rhythmus beeinflusst. Also schon ein Frühstück, aber standardisiert, mhm, ist relativ unaufregend, genau. Mhm.
Ich hätte jetzt nur eine Frage, Kerstin, und zwar, mich interessiert es total, wenn du sagst, motorisches Lernen, wie schaut sowas nachher speziell aus? Was bekommen die da für Aufgaben? Was schaut sich hier da an?
Also es ist ganz verschieden. Also die Studien, die wir bisher durchgeführt haben, das war Jonglieren. Also, mhm, da haben wir eben Kinder und Jugendliche gesucht, die eben nur nicht jonglieren können, mhm, oder nur ganz primär irgendwie bei irgendwelchen Zirkusübungen oder so mitgemacht haben. Dann haben wir eine ganz eine coole Aufgabe gehabt, das war ein verkehrtlenkendes Fahrrad. Mhm. Das heißt, das war mit den Kollegen von den Sportwissenschaftlern, mhm, gemeinsam, wo man quasi eine Aufgabe, die man seit man 3, 4 Jahre ist, ja, hochautomatisiert, die man dann umlernen muss. Mhm. Das kleinmotorische Pendant war dann dazu, dass man auf einer Tastatur schreiben muss, wo die Tastatur gespiegelt ist. Das heißt, alles, mhm, was du normalerweise mit rechts, mhm, schreibst, war auf der linken Seite. Das haben wir dann auch im FMRI-Scanner machen können. Das heißt, je nachdem, was wir für Aufgaben haben, weil wir ja parallel auch immer die Gehirnaktivität eben mit der Gehirnstrommessung untersuchen möchten, müssen es halt auch Aufgaben sein, wo man sich jetzt nicht zu viel bewegt. Mhm. Aktuell haben wir so eine klassische Sequenzlernaufgabe. Das ist so eine große Platte, wo man bestimmte Schrittabfolge trainieren muss. Mhm. Genau, also das sind so Aufgaben, die wir da machen.
Aber man schaut sich dann den Vergleich an, also was bewirkt so eine motorische Lernaufgabe mit deinem Schlafverhalten?
Genau, also wir machen das am Abend und wir machen es am Morgen und dann vergleichen wir quasi Versuchspersonen, die sie dann verbessert haben, mhm, über den Schlaf im Vergleich zu Versuchspersonen, okay, die schlechter geworden sind oder gleich geblieben sind. Mhm. Oder dann wirklich, eben wir haben ja meistens mehrere Nächte, dass man dann schaut, was passiert mit denen, die was halt generell besser schlafen, ob die dann generell sie das immer besser merken können, mhm, oder auch schon besser abspeichern können. Mhm. Also das sind so klassische Fragestellungen, die wir uns da dann auch anschauen. Schon.
Cool, sehr cool.
Kerstin, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Jugendliche und junge Menschen. Mhm. Gibt es Studien, wie schlafen junge Menschen in Österreich im deutschsprachigen Raum?
Auch Jugendliche wie die Gesamtbevölkerung auch in Österreich und im deutschsprachigen Raum haben schon sehr viele Schlafstörungen, wobei man jetzt differenzieren muss zwischen Störung und Problem. Also eine Störung ist dann wirklich was, wenn ich sage, ich brauche mehr als 3-mal in der Woche länger also wie 30 Minuten zum Einschlafen, wache immer wieder auf und kann nicht weiterschlafen und das wirklich über mindestens einen Monat hinweg. Aber Schlafprobleme, dass ich einfach länger zum Einschlafen brauche, kennt, glaube ich, jeder von uns und vor allem auch die Jugendlichen. Was bei den Jugendlichen dazukommt, ist, dass durch die Umstellung des Hormonhaushaltes, mhm, eben auch der Schlaf-Wach-Rhythmus natürlich durcheinander kommt. Es kommt zu einer tendenziellen Veränderung Richtung, wenn man sich jetzt den Chronotyp nennt man das anschaut, also bin ich ein Abendmensch oder bin ich ein Morgenmensch? Jugendliche neigen eher dazu, dass sie Abendmenschen sind von der hormonellen Veränderung. Und natürlich dann nur die ganzen sozialen Aufgaben sozusagen. Also ich bin den ganzen Tag in der Schule und dann habe ich halt am Abend Zeit, dass ich vielleicht auch noch Sachen mache, die mir Spaß machen. Plus die Handy-Geschichte, dass ich natürlich auch immer online sein kann, verschiebt den ganzen Rhythmus ein bisschen nach hinten. Das heißt, tendenziell gehe ich nicht mehr zwischen 8 und 9 ins Bett, so wie als Kind, als junger Jugendlicher, sondern eben es verschiebt sich immer weiter nach hinten und eben man hat durchwegs auch schon in diesem Alter Schlafprobleme. Man weiß auch, dass die ganze Emotionsregulation, also Gefühlsgeschichten, die uns einfach dann auch vorm Schlafen abhalten. Und das ist natürlich auch in dieser Phase im Jugendalter, wo ich einfach mit vielen neuen Situationen konfrontiert bin, da reagiere ich dann natürlich auch oft mit Schlafproblemen.
Mhm. Okay, das heißt, wir sind top aktuell mit dem Thema, oder?
Auf jeden Fall. Also Schlafprobleme, Schlafstörungen über alle Altersgruppen hinweg sind sicher ein großes Thema.
Du, jetzt noch eine abschließende Frage. Warum ist es überhaupt wichtig, aus wissenschaftlicher Sicht den Schlaf zu erforschen?
Also für uns jetzt auf der Psychologie geht es eben in erster Linie um so Fragestellungen in Bezug auf Kognition. Das heißt, wie funktioniert das Gedächtnis? Wie kann ich mich gut konzentrieren? Also Aufmerksamkeit plus auch das angesprochene Gefühlsleben. Das heißt, wie wirkt sich Schlaf auf unsere Emotionen aus? Das kennt auch jeder, dass wenn man nicht ausgeschlafen ist, dass man dann einfach viel gereizter ist, dass man schneller in die Luft geht, dass man vielleicht auch aggressiver ist, impulsiver. Das kennen wir. Also ich arbeite viel mit Athletinnen zusammen, die dann auch sagen, sie sind dann in Spielsituationen oder in der Kabine dann einfach viel gereizter einfach und explodieren schneller. Das heißt, so diese zwei großen Themen aus psychologischer Perspektive, eben wie wirkt sich guter, gesunder Schlaf eben auf das Hirn aus, im Sinne von, wie kann ich mir Sachen gut merken, wie funktioniert mein Gedächtnis gut, wie kann ich mich gut konzentrieren, und aber eben auch so im sozialen Kontakt. Also das ist was eher noch Jüngeres, so dass man einfach schaut, wie gehe ich eben dann auch mit anderen Leuten um. Da gibt es ja auch so Befunde, dass man weiß, dass wenn man zu wenig schläft und nicht qualitativ hochwertig schläft, dass man dann auch ängstlicher ist, dass man einfach auch Situationen schneller als ängstlich einstuft oder dass man Gesichtsausdrücke zum Beispiel vom Gegenüber falsch wahrnimmt. Spannend. Oder eine Kollegin von mir in Berkeley, die hat zum Beispiel, die haben so eine coole Studie gemacht, wo man geschaut hat, die haben eben Versuchspersonen, junge Studenten gehabt und haben dann die schlafdepriviert. Das heißt, die haben nur 5 Stunden schlafen dürfen oder ganz durchmachen müssen. Und dann haben sie in der Früh geschaut, wie weit die eine fremde Person auf sich zugehen lassen. Mhm. Also auch so quasi dieser Bereich, wo ich mich noch wohlfühle mit einer fremden Person, dass das eben auch, dass man einfach ein bisschen eben distanzierter wird.
Vorsichtiger wird, ängstlicher
einfach. Also das macht einfach das, und das kennt, glaube ich, jeder. Also wenn man einfach dann nicht so in sich ruhend ist und halt einfach dann da nervöser reagiert. Also das sind so aus der Psychologie die spannenden Fragestellungen. Und dann aber natürlich auch aus der medizinischen Perspektive. Also wir wissen einfach, dass Schlafmangel Herz-Kreislauf-Probleme mit sich bringt. Adipose, das Risiko wird höher. Mhm. Also man kann durch zu wenig Schlaf in dem Sinn jetzt nicht direkt sterben, aber durch die Folgen natürlich sterbe ich schneller, weil ich einfach dann höheres Herzinfarktrisiko, ganz banale Sachen, die gerade für Jugendliche vielleicht auch immer Thema sind, die Akne, die sprießt super schön, wenn man schlecht schläft. Aber es hat einfach ganz viele körperliche Nebenwirkungen, auch die man nicht unterschätzen darf.
Cool, da gibt es noch einiges an Gesprächsstoff, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Kerstin, danke mal einstweilen für die Vorstellungsrunde.
Dankeschön.
Ciao.